Rassismus und Mobbing. Und Martin, das hatte ich, weil früher, ja, wo ich 6,5 war, bin ich in die Schule gegangen. Und wer mich blöd anmacht, der hat direkt was auf die Schnauze bekommen. Horst Rubisch hatte mich auch angerufen, die EM steht vor der Tür, aber ich muss mich gegen dich entscheiden. Da war, glaube ich, 10 Sekunden Stille und dann meinte er, du bist bei der WM dabei. Herr Rubisch, lassen Sie das. Nee, du bist wirklich dabei, der Cleansee wird dich gleich anrufen. Nach der WM war es so, dass ich dann wieder zur Borussia Dortmund ins Training eingestiegen bin und ich keinen Platz hatte. Wir haben letztes Jahr 4-3-3 gespielt. Wir werden dieses Jahr 4-4-2 spielen und da passt du nicht mehr ins System rein. Hä? In der Nationalmannschaft haben wir doch 4-4-2 gespielt. Ich habe nach, glaube ich, ein paar Jahren mal angerufen, wollte Real Madrid-Karten haben, wo Dortmund zu Hause gespielt hat gegen Real Madrid. Ich habe Frau Kempmann angerufen und habe gesagt, Frau Kempmann, ich möchte gerne Kaufkarten haben. Ich will nichts geschenkt haben. Normale Karten, aber wir sitzen ganz oben, wo die Vögel auf uns scheißen. Und das ist Borussia Dortmund.
Drillo Talk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports.
Hallihallo zum Drillo Talk. Heute mein Gast, ein ganz besonderer. Er war im Sommermärchen 2006 dabei, David Odonko. Hallo.
Grüß dich, Martin.
Servus, wie geht's dir? Wie hast du die Corona-Zeit überstanden? Alles gesund daheim?
Wenn ich ganz ehrlich bin, sehr, sehr kritisch, weil die Corona-Zeit hat einen erstmal richtig zurückgeschmissen. Natürlich habe ich viel Fitness gemacht und habe auch mit der Family viel verbracht, aber irgendwann gingen wir uns so auf die Eier, meine Frau und ich. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir wieder miteinander gesprochen haben. Aber toi, 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 es passt wieder.
Ja, ist doch wunderbar. Ihr seid noch verheiratet, alle leben in der Familie. Das passt wunderbar. David, wir wollen natürlich nicht nur über deinen sportlichen Werdegang reden, sondern auch über deine Kindheit. Da wollen wir mal anfangen. Du bist 1984 geboren. Du kommst aus einer Familie, der Papa aus Ghana und die Mama aus Deutschland. Magst du uns was dazu erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, wie das zustande gekommen ist. Ich komme ja aus Bünde-Westfalen und da haben meine Eltern sich kennengelernt. Ja, mein Vater war früher ein sehr eleganter Typ, der natürlich auch viele Frauen kennengelernt hat, aber er hat die richtige Frau kennengelernt, das war meine Mutter. Und so bin ich auf der Welt gekommen wie meine Schwester. Meine Schwester ist 2 Jahre jünger als ich. Und ja, meine Eltern haben sich dann leider scheiden lassen, wo ich 6,5 war. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und bin dann halt mit meiner Mutter oder mit meinen Geschwistern aufgewachsen.
Das ist natürlich nicht so schön, aber es soll es ja heutzutage geben, dass nicht immer alle Ehen halten. Nichts ist für ewig, das haben wir ja festgestellt. Ja, und irgendwann, du hast die Schule besucht, wie jeder andere auch. Worum es jetzt auch gerade im Moment geht, hast du als Kind, gerade wenn wir es jetzt so erleben, Ausländerfeindlichkeit und sowas mitbekommen in deiner Jugendzeit?
Ja, klar. Ich hatte heute noch ein Interview mit einer wirklich sehr, sehr netten Dame und das Thema hatten wir auch. Rassismus und Mobbing. Und Martin, das hatte ich, weil früher, ja, wo ich 6,5 war, bin ich in die Schule gegangen, in der 1. Klasse und war sehr muskulös, habe sehr, sehr viel mit meinem Vater auch trainiert und kam einer aus der 4. Klasse, kann ich mich noch gut dran erinnern und hat mich halt blöd angemacht, auch rassistisch. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, als kleiner Junge konnte ich nicht so gut sprechen und wer mich blöd anmacht, der hat direkt was auf die Schnauze bekommen. Und so war das halt bei mir. Er hat mich halt mit meiner Hautfarbe hat er mich beleidigt und konnte ich nicht warten und war auch respektlos und deswegen habe ich dann sofort zugeschlagen und das ging dann über 3-4 Jahre so und so konnte ich den Respekt erschaffen, dass die Leute mich auch in Ruhe lassen. Weil wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, dann wäre es weitergegangen und die Leute hätten mich dann geeiert wie so ein Ball. Ja, guck mal, hier ist der David, komm, wir bearbeiten den mal und der sagt, wieso nicht, so, mit denen können wir was machen und so konnte ich mir Respekt erschaffen und das ging dann noch bis zur 4. Klasse und danach war toi toi toi, ist alles ruhiger gegangen.
Ja, ist aber eigentlich auch eine traurige Geschichte, dass es so ist, dass sich ein junger Mensch, der eigentlich nichts Böses will, mehr durch Leistung und durch Kraft oder irgendwas beweisen muss oder mehr beweisen muss als die einheimischen Kinder. Ist eigentlich eine relativ doofe Situation, finde ich, oder?
Ja klar, es ist immer was Brutales, wenn ein Farbiger sich wehren muss. Ich kann ein Beispiel sagen mit meinem Neffen. Ich habe 3 Neffen und eine kleine Neffin. Die Jungs haben heute noch Probleme, auch in der Schule. Wir sind im Jahr 2020. Die haben den Streit gar nicht angefangen. angefangen und die Lehrer kommen sofort und sagen, was ist hier los? Kommt erstmal her, du musst erstmal nachsitzen. Aber was mit dem anderen Jungen, mit dem Weißen ist, das interessiert keinen. Aber wir Schwarzen kriegen sofort den Dreck ab und egal, ob wir angefangen haben oder nicht, es wird immer auf uns drauf gehauen und so ist das jetzt bei meinem Neffen auch und das ist schon extrem. Und er geht in der Realschule und ich kenne die Schule noch und eigentlich war es immer positiv, aber dann sagen die Lehrer, ja, du wirst von der Schule verwiesen, weil du hier zu viel Stress machst.
Ist natürlich nicht besonders toll, nicht positiv, dass es im Jahr 2020 immer noch so ist. Eigentlich sollten die Leute ja gelernt haben, dass es anders ist. Um das jetzt mal so jetzt für dich weiterzuführen, du bist dann ganz normal in Bünde zur Schule gegangen und irgendwann hast du ja mal mit dem Fußball angefangen und hast dort ja, ich denke, wir wissen alle, welche Geschwindigkeit du hast. Du hast irgendwann mal beim Bünder SV und JSG Holsen-Aale gespielt. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ich habe erst bei Holsen-Aale angefangen. Mit 6, da habe ich 4 Jahre gespielt und dann bin ich mit 10 dann zum Bünder SV gewechselt. Da war ich bis 14 und dann bin ich zu Borussia Dortmund gewechselt. Ne? Mit 14 bis 22.
98, wenn ich da richtig informiert bin. Du hast dann die Jugendabteilung beim BVB durchgezogen und bist, glaube ich, einer der wenigen, die auch aus dem Jugendbereich von Borussia Dortmund dann es wirklich geschafft haben, dort Profi zu werden.
Richtig, wir hatten wirklich richtig geile Talente. Wir hatten Salvatore Gambino, wir hatten einen Sar Senesi, wir hatten Francis Bougri, der ja auch ein paar Spiele gemacht hat. Ja, ich war dabei, wir hatten einen Timo Achenbach. Wir hatten wirklich richtig gute Leute. Salva hat auch ein paar Spiele gemacht, hat dann seinen Weg im Ausland gefunden. Sar hat dann dritte Liga, wie auch dann Regionalliga. Ist jetzt auch Berater von Rüdiger geworden. Ja, bei mir ist es toi toi toi. Der Weg ist wirklich brutal eingeschlagen. Mein erstes Spiel war gegen St. Pauli, wo ich ins kalte Wasser geworfen wurde, wo ich dann sofort einen Elfmeter rausgeholt habe, der entscheidend war, wo wir dann auch, sag ich mal, mit diesen Punkten deutscher Meister geworden sind. Und das war natürlich für mich ein großes Erlebnis. Aber man darf auch nicht nur das Schöne sehen und man ist deutscher Meister geworden. Aber es waren ja auch Dinge dabei, wo ich dachte, oh, was läuft denn hier? Weil mit 18 deutscher Meister, hast einen 3er BMW gefahren, dachtest, oh, dir gehört die ganze Welt. Und dann kam aber Matthias Sammer, Zorg zu mir und sagt, David, deine Leistung passt nicht, du musst erstmal zu den Amateuren. Und da ist erstmal die große Welt zusammengebrochen, aber so stark war ich oder bin ich noch und habe dann gedacht, ey, das gefällt mir hier gar nicht bei den Amateuren, ich will wieder nach oben. Und das ging dann 2, 3, 4 Monate, habe meine Leistung gebracht und dann war ich von Anfang an bis zum Ende bei den Profis. Und so habe ich auch gelernt, man darf nicht überheblich sein, man darf nicht denken, okay, weil man jetzt das ein oder andere Bundesligaspiel hinter sich gehabt hat, dass die ganze Welt mir gehört. Und so war das leider.
Also musstest du schon früh mit Rückschlägen auch Profi, wieder Amateure, dann zu den Profis wirklich den Durchbruch zu schaffen. 2002, wie gerade gesagt hast, schon bist du deutscher Meister geworden. Und dann hattest du ja relativ 4 tolle Jahre, glaube ich, bei Borussia Dortmund, warst dort Stammspieler. Kannst du uns ein bisschen was über Borussia Dortmund erzählen, über den Verein, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Wichtigkeit von Borussia Dortmund fürs Ruhrgebiet und für die Stadt?
Na klar, wo ich schon zu Borussia Dortmund gewechselt bin mit 14, habe ich schon gemerkt, auch in der Jugend, dass wirklich der Verein so professionell aufgestellt ist. Das ist wirklich Wahnsinn, weil ich kam vom kleinen Verein und habe sofort einen Big-Verein gefunden oder die haben mich gefunden. Das ist ja von der E-Jugend bis zu den Profis. Du bekommst Klamotten, deine Schuhe bekommst du, du wirst abgeholt, du darfst dir keine Eskapaden leisten, weil der Verein steht ja im Vordergrund und du musst den Verein vertreten. Und so ging das dann die Jugend, auch bei den Amateuren und bei den Profis. Und der Verein hat einfach ein gutes Gesicht, weil die gute Jugendspieler die letzten Jahre rausgebracht haben. Wir waren wirklich wie so eine Familie. Und man hat immer gesagt, wir sind Borussia Dortmund und wir wollen das Hängeschild Deutschlands sein. Und das zeigen sie ja bis heute und versuchen natürlich so gut wie möglich den Fußball zu spielen, den sie spielen wollen. Und natürlich auch den Namen präsentieren. Natürlich darf man das aber nicht mit Bayern München vergleichen, weil Bayern München ist wieder eine andere Klasse und eine andere Liga, sage ich mal. Und bis Dortmund dahin kommt, das kann noch ein bisschen dauern. Das ist jetzt nichts Negatives, aber das ist so.
Ist aber vielleicht auch eine andere Mentalität, das Ruhrgebiet, das Arbeitervolk, wo es eigentlich, glaube ich, anders zur Sache geht als in der Schickeria in München.
Da gebe ich dir recht, Martin, wirklich auch in der Nordstadt, wo meine erste Wohnung war. Man sagt, man darf niemals in die Nordstadt hingehen. Meine erste Wohnung war in der Nordstadt, genau unterm Spielcasino, über dem Spielcasino, Entschuldigung, über dem Spielcasino. mit 17. Und ich habe dann immer abends die Leute gehört, ob es jetzt Türken sind oder Polen, Russen, Jugoslawen. Und da ist ja auch viel Kriminalität, da ist auch viel mit Drogenhandel und alles Mögliche. Und das war mir früher gar nicht bewusst. Aber ich habe mir überhaupt nichts bei gedacht. Ich dachte, okay, ich habe meine erste schöne Wohnung mit 17, bin in der Nordstadt, fühle mich wohl, gegenüber waren Grieche, da habe ich jeden Tag gegessen, mit denen war ich befreundet. Und so ist das dann in Laufen gekommen. Und auch heute sage ich, würde ich das Gleiche nochmal machen, würde ich auch nochmal in der Nordstadt hinziehen, wo es nicht schickimicki ist, wo wirklich auch Penner auf der Straße sind, wo auch eingebrochen wird. Aber mir hat das Spaß gemacht, ich habe mich wohlgefühlt und so kann man auch sehen, was für ein Typ ich bin. Also ich kann mich sofort überall, wie sagt man das, dran gewöhnen oder schnell daran gewöhnen, an die Situation.
Du bist einfach ein Mensch wie wir alle und bist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Das beschreibt dich, glaube ich, ganz gut. Ja, danach kam natürlich bis 2006 und ich glaube, dann kam dein Highlight. Du hattest, glaube ich, eine ganz gute Saison vorher und bist dann urplötzlich bei der Nationalmannschaft aufgetaucht und Klinsmann hat eine Überraschung gehabt. Er nimmt jemanden mit zur Weltmeisterschaft, den bis dahin vielleicht nicht jeder bei der Nationalmannschaft auf der Uhr hatte. David Odonkor. Und das, glaube ich, war dann eine ganz aufregende Geschichte. Und da würde ich gerne mal von dir hören, was das für ein Gefühl war. Von der ersten Einladung und dann der Anruf, du fährst mit zur Weltmeisterschaft.
Ja, der Anruf, der war ja schon früh morgens, so gegen 8 oder so.
Viel zu früh für dich, ne?
Nee. Ich bin Frühaufsteher. Genau, wo ich eben gerade in der Küche stand, hat mir da den Kaffee gemacht, hat das Telefon geklingelt und Horst Rubisch hatte mich auch angerufen und haben über die U21 gesprochen. Und er meinte, ja David, du hast bis jetzt eine sehr, sehr schöne Saison gespielt und die EM steht vor der Tür, aber ich muss mich gegen dich entscheiden, du bist nicht dabei. Und da natürlich war ich sehr, sehr sprachlos und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich habe von der U16 bis zur U21 habe ich jedes Spiel gemacht und ich war jedes Mal Stammspieler.
Genau, das muss man jetzt vielleicht den Zuhörern erklären. Du hast eine Absage für die Europameisterschaft zu U21 bekommen von Horst Rubesch und warst erstmal wieder am Boden zerstört.
Genau, und da war, glaube ich, 10 Sekunden Stille und dann meinte er, du bist bei der WM dabei, bei der A-Nationalmannschaft. Und ich dachte, der will mich verarschen, weil ich bin wirklich sehr, sehr gut mit Herrn Rubesch befreundet. Er ist wie ein Vater für mich. Und dann dachte ich, Herr Rubesch, lassen Sie das. Nee, du bist wirklich dabei, der Klinsi wird dich gleich anrufen. Ja, und dann hat er aufgelegt. Minute später hat der Klinsi angerufen und hat gesagt, hi, ich bin der Klinsi. Ich wollte dir nur sagen, dass du dabei bist und ich freue mich sehr, aber sag das bitte noch kein. Wir sehen uns dann morgen, war das, glaube ich, einen Tag später.
Aber wie behält ein junger Spieler so eine Nachricht dann für sich? Also da muss man doch normalerweise die ganze Welt umarmen und sagen, ich will es rausbrüllen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir früher, Martin, wir sind eine Linie gegangen, wenn der Trainer gesagt hat, David, Martin, lauf geradeaus, sind wir geradeaus gelaufen. Und wir haben gehört, wir haben zugehört. Die Jugend von heute, die hört ja gar nicht mehr. Egal was passiert, die machen ihr Ding. Wir mussten früher die Bälle tragen. Die Jugend von heute geht einfach sofort rein duschen. Und so, der Trainer hat mir gesagt, sag bitte nichts, habe ich auch nichts gesagt. Ich bin dann sofort nach Dortmund gefahren, habe mich mit meinem Berater getroffen, mit Zorc und Bert van Marwijk, mit dem Co-Trainer, haben dann über die ganze Situation gesprochen und Bert van Marwijk meinte, ja, siehst du, David, ich bin noch ein guter Trainer, ne? Du hast 33 von 34 Spielen gemacht und siehst du, ich habe dir das Vertrauen gegeben und jetzt bist du bei der WM dabei. Und dann ist es so gekommen, dann bin ich auch einen Tag später dann zur Nationalmannschaft gereist, wo ich natürlich sehr, sehr aufgeregt war. Ich kannte nur Metzelder, Kehl, Jens Lehmann von Borussia Dortmund, alle anderen kannte ich nur, Poldi kannte ich natürlich noch, Schweini von der Nationalmannschaft, von der U-Mannschaften, aber alle anderen kannte ich nur von auf dem Platz oder die habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ja, und natürlich war ich aufgeregt und bin hin, aber das hat sich dann nach 2 Tagen gelegt, weil die mich so super aufgenommen haben, die Mannschaft und der Trainer und das war einfach wunderschön. Also das ist wirklich, ich sage es immer noch, 2006 wie 2008, es war für mich die schönsten Momente meines Lebens im Fußballbereich, weil es einfach, die Nationalmannschaft ist einfach wie eine Familie und das ist wirklich toll. Und so ist es dann weitergegangen. Wir waren im Trainingslager, durfte ich den ersten Spruch sagen im Kreis und jeder hat mich dann gehauen und haben hart trainiert, haben uns hart vorbereitet und haben dann eine tolle WM gespielt.
Ja, aber da ist es auch toll, dass Sportler zum Beispiel, wo wir vorhin gerade ein bisschen waren mit Rassismus und so, Sportler haben dieses Problem eigentlich nicht. Also ich finde es zum Beispiel so, ich habe mit, glaube Spielern aus der ganzen Welt zusammengespielt. Unter Sportlern selber, hast du da schon mal was von Rassismus mitbekommen? Ich finde, ich habe das nie erleben müssen. Deswegen wundert mich, dass das immer noch so ein Thema ist.
Also wir hatten wirklich in Dortmund, wenn man überlegt, was für dunkelhäutige Spieler wir hatten erstens, wir hatten Amoroso, wir hatten Evan Nilsson, wir hatten Everton, wir hatten Sande Olise, Otto Addo, Francis Bougri, Sazenizi, ich. Also wir hatten in der Zeit hatten wir 7, 8, 9 dunkelhäutige Spieler. Und es war nichts. Nichts war bei uns. Wir haben uns natürlich gegenseitig beleidigt auf dem Platz, wenn wir im Training waren, aber das war positiv.
Aber ich glaube, das hatte nichts mit der Hautfarbe zu tun.
Nein.
Das gehört einfach dazu.
Natürlich, das gehört dazu. Das ist ja heute noch so.
Der Job ist auch ein harter, muss man auch ganz einfach sagen. Da wird nicht Süßholz geraspelt, auf dem Platz geht's zur Sache.
Genau, aber Rassismus oder so, das kannten wir früher gar nicht. Wirklich, wir haben uns einfach auf Fußball konzentriert und haben nicht gedacht, ey, was willst du denn, du Penner oder du Neger oder weiß nicht was. Das war nicht.
Aber so sind, glaube ich, auch Sportler oder Fußballer insbesondere. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zu 2006. Dann fing irgendwann dieses Turnier an und du bist ja auch mit Sicherheit dahin gefahren, hast gesagt, ah, vielleicht mache ich überhaupt kein Spiel, aber ich bin dabei und das ist total toll. Und dann kommt dieses eine Spiel in deinem Heimatstadion. Ich glaube, es war in Dortmund gegen Polen, oder?
Ja, klar.
Ja, es war in deinem Wohnzimmer. Ja, dieses Turnier, wo das angefangen hat. Hast du von Spiel zu Spiel immer gedacht, boah, heute muss ich rein oder heute komme ich rein? Wie war dein Gefühl? Hast du darauf gedrängt, dass du wolltest spielen oder hast du gesagt, boah, ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein?
Martin, ich glaube, ich war der jüngste Spieler dort. Ich war 22 und ich habe noch kein Länderspiel gemacht, A-Länderspiel für Deutschland und ich werde eingeladen. Meine Hoffnung war auf null. Ich habe keine Hoffnung gehabt. Ich war einfach froh, dass ich dabei bin, dass ich unter der Mannschaft bin, also einer der besten Spieler der Welt bei der eigenen WM. Volle Stadien, tolle Stimmung und ich habe nie gedacht, ah, ich werde jetzt eingewechselt oder jetzt lauf dich mal warm und boah, ich laufe mich jetzt warm, geil, ich werde eingewechselt. Nein, ich habe einfach nichts gedacht und dann ja, kam dieser Moment und dann hat Klinsy zu mir gesagt, David, spiel ruhig, deine Stärken musst du einbringen und natürlich, wenn ein Trainer dich so umarmt, das Bild habe ich noch vor mir und dir wirklich so welche Worte sagt, dann blühst du auf. Das freut dich. Das ist ja klar. Das ist ja auch heute noch so, wenn Trainer dich umarmt und sagt, ey, du hast eine geile Woche gehabt, du hast ein geiles Spiel gemacht. Ist das natürlich was Schönes, als wenn er dich runtermacht. Und so war es bei Klinsy. Der hat mir positive Worte mir mit auf den Weg gegeben und natürlich hat alles gepasst und bin dafür dankbar, dass ich so ein Spiel machen durfte. Und glaube ja immer noch daran, dass ja alles vorgeschrieben war, weil ich bin sehr gläubig. Und warum gerade in meinem Stadion, wo ich für Borussia Dortmund spiele und dann Nationalmannschaft kommt, Deutschland gegen Polen, auch noch in Dortmund, dann die entscheidende Flanke, wir kommen, die Gruppenphase weiter. Das ist ja alles so komisch, so man glaubt das erst gar nicht, aber wenn man dann zurückblickt, sage ich immer noch, es ist alles vorgeschrieben und das ist doch das Schöne daran, dass man in dem Stadion, in dem Moment, wo ich die Flanke geschlagen habe, habe ich gemerkt, wie laut ist das hier?
Der Olli macht ihn rein.
Genau. Und bei mir war es ja immer so, ich habe ja die Flanke immer nachgeschaut und wenn der Ball ins Tor gegangen ist, bin ich ja immer komplett ausgerastet. Das ist wirklich so bei mir. Da bin ich in einer anderen Welt und das war auch gegen Polen so. Ich bin dann zur Bank gelaufen, habe einen Diver gemacht, Asamoah hat mir fast die Hand kaputt getreten, alle sind auf mich drauf und wir haben uns gefreut und ich kriege heute noch Gänsehaut, auch wenn es 15 Jahre zurück ist oder 14. Das sind Momente, die du in deinem Leben nie vergessen.
Ja, das sind immer schöne Erinnerungen. In der Zwischenzeit hast du dann irgendwann mal geheiratet, bist selber Vater geworden. Ja, erzähl mir von deinem Familienglück.
Familienglück, ja.
Nachdem jetzt natürlich auch Corona überstanden hast mit deiner Familie.
Das stimmt. Ja, ich habe meine Frau 2005 kennengelernt in Bielefeld. Ich habe ja in Dortmund gelebt und bin dann Samstagabend bin ich nach Bielefeld gefahren, weil ich mich mit einem Freund getroffen habe, mit Mehmet Akün, der hat auch bei mir im Verein gespielt. Und dann haben wir gesagt, was machen wir, komm, wir gehen ins Café Europa. Ich habe mich richtig schön angezogen. So richtig schickimicki so, ne? Aber so lässig. Ja, und dann kam ich rein und dann kamen mir schon 3 Mädels entgegen. Und dann hat er den Mädels Hallo gesagt, mich auch. Der Susan Hallo gesagt, habe aber ihr auf die Titten geguckt.
Hör auf, dass du meinst, das schneiden. Nein, wir lassen es drin.
Weil die waren wirklich sehr, sehr schön. Und da habe ich nur so meinen Kollegen angestupst und gesagt, ey, wer ist das? Ja, das ist Susan. Ich so, ey, die ist Hammer. Gib mir die Nummer. Nein, mache ich nicht. Hin oder her, Arm verbracht. Und dann kam sie und dann haben wir, glaube ich, 3-4 Stunden miteinander gequatscht. Sie hat nur eine Cola getrunken. Ich habe, glaube ich, ein Bier getrunken. Habe ihr dann am Ende meine Nummer gegeben. Bin dann nach Hause gefahren, nach Dortmund wieder. War um 3 oder 4. Und habe die ganze Zeit an diese Frau gedacht und habe gesagt, ey, ich hoffe nicht, dass ich eine falsche Nummer aufgeschrieben habe. Ich hoffe nicht, dass ich eine falsche Nummer aufgeschrieben habe. Ja, und dann hat sie mich ein bisschen zappeln lassen, hat sich dann, glaube ich, Tag 2 gemeldet. Und so ist es dann gekommen. Ich habe dann in den ersten Monat 15.000 Kilometer gemacht für die Frau.
Also lieber auf den ersten Blick und dann viele Kilometer gefahren.
Ich bin am Tag 2-3 Mal runtergefahren. Man kennt ja die Strecke A2 Bielefeld, sind ja fast 100 Kilometer. Am Tag mal 2-3 Mal. Ja, und dann haben wir glaube ich, nach einem Jahr haben wir dann geheiratet. Ich habe sie 2005 kennengelernt, 2006 haben wir dann geheiratet im Dezember. Dann ist die Kleine auf die Welt gekommen, 2008, wo ich ja dann in Spanien war. Und ja.
Stimmt, dann warst du schon in Spanien. Du bist dann 2006 nach der WM zu Sevilla gewechselt. War das für dich wichtig, mal ins Ausland zu gehen und dort zu spielen? Oder war einfach die Verlockung so groß nach deinem Hyperaufstieg bei der WM?
Da möchte ich noch mal was zu sagen. Wir hatten ja das Thema eben gerade mit Bert van Marwijk, wo er gesagt hat, ja, David, siehst du, ich bin ein guter Trainer, du hast 33 von 34 Spielen gemacht. Und nach der WM war es so, dass ich dann wieder zur Borussia Dortmund ins Training eingestiegen bin und ich keinen Platz hatte. Die haben Tinga verpflichtet und haben dann auch natürlich mitbekommen, dass Betis Sevilla viel Geld geboten hat. Und ich hatte noch 2 Jahre Vertrag bei Borussia Dortmund. Wäre sehr, sehr gerne geblieben, weil für einen Jugendspieler, der aus dem deutschen Fußball kommt, der eine eigene WM zu Hause spielt, auch noch erfolgreich, der möchte das schon gerne noch mitnehmen, auch für seinen Verein zu spielen, auch die Anerkennung mitzunehmen und alles Mögliche. Und die Anerkennung hatte ich gar nicht von Borussia Dortmund nach der WM. Es war einfach so, dass der Verein dann gesagt hat, David, du hast keinen Platz mehr hier. Wir haben letztes Jahr 4-3-3 gespielt. Wir werden dieses Jahr 4-4-2 spielen. Und da passt du nicht mehr ins System rein. Und dann dachte ich mir nur, hä? In der Nationalmannschaft haben wir da auch 4-4-2 gespielt. Und dann bin ich für viel Geld, für 6,5 Millionen, zu Betis Sevilla gewechselt. Was ich wirklich nicht bereue, das war für mich der richtige Schritt. Menschlich, sportlich wieder eine andere Geschichte, weil ich ja sehr oft verletzt war. Aber ja, einen Monat später hat der Verein dann wieder auf 4-3-3 umgestellt. Und da habe ich mir nur gedacht, ja super.
Schönen Dank auch.
Danke, jetzt habt ihr so viel Geld kassiert, was auch für den Verein sehr, sehr wichtig war, weil die ja wirklich das Geld gebraucht haben. Und ich habe natürlich in der Hinsicht den Verein auch geholfen, wo auch Watzke gesagt hat, ja, David kann sich jederzeit melden und kann jederzeit zurückkommen. Arschgeige.
Aber es ist halt schon enttäuschend, wenn man so eine WM spielt, vorher wirklich gut für den Verein gespielt hat, auf einmal gesagt zu bekommen, du, für dich ist kein Platz, wir haben 2 andere für ein anderes System gekauft, du musst gehen. Und außerdem brauchen wir die Kohle für dich, weil wir haben keine Kohle in der Kasse im Moment, oder?
Genau, natürlich ist das für mich enttäuschend gewesen, aber kann Borussia Dortmund froh sein, dass sie für einen Jugendspieler 6,5 Millionen bekommen haben. Aber die Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen sind, ist natürlich erschreckend, weil ich wäre gerne bei Dortmund geblieben und hätte dort gerne noch meine Zeit genossen.
Da hört man ja, dass der Stachel ziemlich tief sitzt, dass der Verein dann doch zum Schluss wirklich nur an sich denkt und nicht unbedingt die Spieler verwöhnt. Das ist natürlich frustrierend.
Ich sage das jetzt mal so, man darf nicht in der Zeitung sagen, ja, man kann sich jederzeit melden und dann lässt man seinen Spieler, der den Verein wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat und der sehr, sehr viel Geld auch reingebracht hat, dass man den einfach fallen lässt. In der Hinsicht meine ich, ich habe nach, glaube ich, ein paar Jahren mal angerufen und wollte Real Madrid-Karten haben, wo Dortmund zu Hause gespielt hat gegen Real Madrid. Ich habe Frau Kempmann angerufen und habe gesagt, Frau Kempmann, ich möchte gerne Kaufkarten haben. Ich will nichts geschenkt haben. Möchte gerne 2 Kaufkarten haben. Weißt du, was passiert ist? Sie hat sich 2 Tage nicht gemeldet und ich habe dann an den gleichen Tag angerufen und habe gesagt, Frau Kempmann, und haben Sie Karten für mich besorgen können? Nee, es ist ausverkauft. Da sehe ich dann auch, dass der Verein gar nichts für alte Spieler macht und ich merke es ja auch, wie die Traditionsmannschaft behandelt wird. Das möchte ich einmal loswerden. Das ist einfach eine Sauerei. Wenn ich Bayern München sehe oder alle anderen Vereine, die kümmern sich um alte Spieler. Wir wollen nichts geschenkt haben, aber wir möchten gerne den Verein weiterhin unterstützen. Und es ist doch nichts Schlimmes, wenn man einen Stammtisch macht mit alten Spielern, ob es jetzt Frank Mill ist, ob es Martin Driller ist, ob es David Odonko ist, Sandy Olise, wer auch immer. Es ist doch schön, wenn Ex-Spieler ins Stadion gehen und Spiele anschauen und die Fans können kommen und sich unterhalten und über die alte Zeit sprechen. Mehr wollen wir doch nicht.
Das gleiche Problem kenne ich auch hier in Nürnberg, da ist es ähnlich. Hier ist es jetzt so, dass man teilweise schon einen Stammtisch hat, wo dann wirklich die Fans auch kommen können. Es ist relativ im Gang, sodass viele uns auch sehen.
Weißt du, was bei uns ist? Bei uns, bei Dortmund ist es so, wir kriegen 10 Karten, normale Karten, aber wir sitzen ganz oben, wo die Vögel auf uns scheißen. Und das ist Borussia Dortmund.
Ja, da muss ich sagen, da sitzen wir in Nürnberg etwas besser, aber dafür haben wir auch nur 5 Karten. Aber es ist trotzdem, es ist ein Anfang. Und
ob es Nürnberg ist, ob es Gelsenkirchen ist, Leverkusen, die sind besser gefahren als Dortmund. Da sollte Dortmund sich mal wirklich Gedanken machen, was sie mit Ex-Spielern machen.
Ja, es hört sich natürlich ein bisschen verbittert an, aber ist auch verständlich. Wie gesagt, ich habe das Gleiche. Ich bin ja auch seit 97 schon in Nürnberg. Da ist es ähnlich, aber es wird jetzt besser. Man muss natürlich auch daran arbeiten. Das haben wir jetzt auch getan. Aber jetzt wollen wir mal zu dir zurückkommen.
Gerne.
Sevilla war bestimmt eine schöne Zeit. Hast allerdings ein bisschen viel verletzt und hast dann, also was für mich völlig verrückt ist, bist du in die Ukraine gegangen. Ein halbes Jahr pausiert, verletzt und bist dann in die Ukraine. Ein Jahr pausiert, okay.
Nee, es war so, dass ich bei Betis Sevilla einen 5-Jahres-Vertrag hatte. Ich habe mich 2010 schwer verletzt, hatte eine Infektion im Knie, wo ich wirklich ein Jahr auch ausgefallen bin. Und dann bin ich zu Alemannia Aachen gewechselt. gewechselt und bei Aachen war ich ein Jahr und dann bin ich 2012, 2013 bin ich in die Ukraine gegangen. Viele fragen sich, ah, warum in der Ukraine, hä? Gibt es doch auch bessere Vereine. Ja, gebe ich euch recht, aber wenn man wirklich 12 OPs hinter sich hatte in der kurzen Zeit, achtet man auf seinen Körper und man darf ja auch nicht vergessen, die Ukraine ist ja auch nicht so weit von uns entfernt. Wenn man nach Budapest, nach Ungarn fliegt, von da aus 2 Stunden mit dem Auto, bist du sofort in der Ukraine. Als wenn ich jetzt in die USA wechsle oder nach Südafrika oder weiß wo auch immer. Es ging ja einfach nur darum, dass ich meinen Physio jederzeit anrufen konnte und er wäre dann nach Budapest geflogen. Und so konnte ich das dann auch einstiehlen. So habe ich das dann auch gemacht und so bin ich dann auch in die Ukraine gewechselt und habe dort fast ein Jahr gespielt, leider dann auch schwer verletzt gewesen und habe dann meine Karriere beendet.
Ja, dann bist du zurück nach Deutschland und dann, glaube ich, hast du eine Pause gemacht und dann fing es langsam an. Ich glaube, du hast ein paar Trainerstationen, ein paar Co-Trainerstationen in unterklassigen Vereinen.
Richtig.
Hat dich das Profitum als Trainer und Co-Trainer nicht interessiert oder wolltest du erstmal reintesten, ob das überhaupt was für dich
ist? Mein Ziel war es immer natürlich, dass ich die Erfahrung, die ich bekommen hatte über Jahre, dass ich die gerne weitergeben möchte, auch an junge Spieler, auch an ältere Spieler. Und mir war das erstmal egal, ob ich jetzt in der Landesliga anfange oder in der Regionalliga. Das ist eigentlich egal gewesen. Aber ich habe dann, meine erste Station war Co-Trainer in der Regionalliga mit Andreas Kollombeck. Es war wunderschön. Wir hatten wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und dann dachte ich so, okay, dann möchte ich mal selbst Trainer sein und habe das dann auch probiert. Und es ging auch gut. Also natürlich habe ich auch mal hingeschmissen, weil der ein oder andere mir auf den Sack ging, aber trotzdem hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das ist aber das Problem, wenn man natürlich sein ganzes Leben lang Vollprofi war, wenn man dann mit dem einen oder anderen Amateur-Dasein wieder arbeiten muss und es läuft nicht so wie in einem topgeführten Verein. Ich glaube, das ist schwierig, da wieder zurückzustellen oder zurückzuschalten und sagen, ja, ja, das wird schon, es ist halt amateurmäßig.
Amateurmäßig in der Hinsicht, die verpflichten ein, zum Beispiel uns, ich rede jetzt von uns mal und sagen, wir haben in den nächsten 3 Jahren Ziele und dann denkst du, oh, okay, die wollen investieren und haben Ziele und dann ist es doch nicht so, was machst du dann? Und dann kannst du doch nicht die Spieler holen, die du holen möchtest und hast doch nicht den Drang nach oben, weil die Mannschaft nicht so stark ist und dann denkst du auch, du wirst hintergangen und arbeitest dann mit Spielern, die die Qualität nicht haben und gurkst irgendwo im Mittelfeld rum, was eigentlich nicht dein Anspruch ist. Dein Anspruch ist, aufzusteigen und dann wieder in den nächsten Step zu gehen. Und so war das dann bei mir auch.
Dann hast du das ja mit so einem Fußballtrainer sein, so ein bisschen ist dir das abhanden gekommen, sag ich mal. Und dann bist du in Showbusiness. Also, das ist ja für viele dann immer so, naja, Fußballer und jetzt muss der Big Brother machen und jetzt muss er das noch machen. Wie bist du da hingekommen? Wie kommt man auf einmal in so eine Show? Und dann warst du ja Dance, Dance, Dance. Du warst bei Joko und Klaas, das große Backen. Ey, ich glaube, Catch, du bist deutscher Meister.
Zweimal.
Catch. Ja, zweimal sogar. Wie kommt man dann dahin? Wie kriegt man die Kurve dahin? Und wie bleibt man dann dort, so dass es einem gefällt und sagt, das ist einfache und coole Unterhaltung für die Leute in Deutschland? Das passt zu mir.
Ja, es ist so, dass 2015 es mit Promi Big Brother angefangen hat, wo Giovanni Zarella mich angerufen hat, ein guter Freund von mir, gesagt, ey David, ich habe ein Angebot für dich und komm mal bitte nach Köln. Dann bin ich nach Köln gefahren und dann haben wir über die Sache gesprochen. Warum ich Promi Big Brother angenommen habe, ist einfach, ich wollte meine Persönlichkeit mal einfach darstellen. Der David, der auch zu Hause ist, der kocht, der staubsaugt, der sauber macht. Und das wollte ich einfach mal bei Big Brother zeigen.
Du weißt schon, dass wir das deiner Frau zeigen, ne? Wenn du nicht putzt und so, dann spielt sie dir das immer vor.
Das ist überhaupt kein Problem. Nee, dass ich einfach meine Persönlichkeit mal anders zeige als nur David Donker, der Fußballer, der Ex-Nationalspieler und bla bla bla. Und so konnten die Zuschauer da draußen mich auch mal auf einer anderen Seite mal kennenlernen und sehen, wie ich wirklich bin. Und das kam sehr gut an und so habe ich das Ding auch dann gewonnen. Und dann war auch das große Backen 2016. Es waren viele Sachen, die sehr, sehr positiv waren. Ich habe mit meinem Management uns natürlich auch Gedanken gemacht, was für einen Weg wir gehen, ob wir vielleicht das ein oder andere Angebot, was reingeströmt ist, ob wir das annehmen. Aber wir haben gesagt, wir machen nur gute Sachen, die auch für mich passen. Und bis jetzt, die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich immer überzeugt und kam immer gut an, weil einfach ich gesagt habe, ich möchte meine Persönlichkeit zeigen. Ich möchte einfach der David sein, der ich bin. Und das kommt gut rüber.
Wäre das jetzt was für dich, im Fernsehen zu bleiben, eventuell als Moderator oder wie auch immer? Wäre das schon ein Ziel für dich, beruflich da weiterzumachen?
Ja, Martin, das ist wirklich mein Ziel, im TV-Business sich stabiler aufzustellen. Das würde wünsche ich mir. Weil vor der Kamera, ich fühle mich so wohl. Ich habe mit meiner Tochter 2 Jahre gedreht, Comeback oder weg. Da ging meine Tochter auf, ich ging da auf. Es ist natürlich was ganz anderes als Fußballspielen, ne? Und dieses vor der Kamera zu sein, wo ich mit Gozo Yohan in Japan war, das war auch traumhaft, wo wir uns verstanden haben, wo wir wirklich Sachen erlebt haben, wo wir Challenges gemacht haben. Das sind so geile Sachen. Oder Moderator geht auch. Natürlich muss man sich weiterentwickeln, muss man viel lernen, aber ich bin offen für alles. Das ist für mich eine Traumwelt, die mir einfach gefällt, wo es auch nicht einfach ist, aber ich gewöhne mich dran und ich will da weiterarbeiten.
Das hört sich an nach dem Traumberuf Fußballer, jetzt Traumberuf TV. Ja, David, ich muss sagen, danke für dieses tolle Gespräch. Wir haben viel über dich erfahren.
Sehr gerne.
Ich hoffe, die Karriere geht weiter im Fernsehen und dass wir diesen Podcast vielleicht nochmal machen und vielleicht bist du dann irgendwo in einem Spielfilm oder einem Kinofilm der Hauptdarsteller. Ne? Wer weiß, was kommt.
Wir haben früher geträumt mit 18, 19, aber wir sind in einem Alter, da dürfen wir nicht mehr träumen. Deswegen, das wird nicht passieren. Es wird natürlich dies Jahr noch die eine oder andere Show geben. Zum Beispiel Catch habe ich ja 2-mal hintereinander gewonnen und jetzt muss ich zum 3. Mal dort antreten, weil ich zum 3. Mal den Titel verteidigen muss und will. Und das sind auch so kleine Aufgaben, die ich gerne bewältigen möchte.
Das hört sich gut an, ist ein gutes Schlusswort. Ich sage danke für diesen Talk und hoffe, dass wir in 2-3 Jahren wieder hier talken und dann erzählst du uns von deiner Schauspiel- und Filmkarriere und Fernsehkarriere. Ich träume für dich mit. Ich sage danke, David Olonkor, und bis bald.
Martin, danke, genieß deinen Tag. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Drillo.